Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz entscheidend an diesem Verfahren ist, dass es strikt wissenschaftlich ist, dass die Geologie entscheidet, welcher Standort es denn dann am Ende wird. Politische Überlegungen spielen keine Rolle.
Das hat heute Bundesumweltministerin Svenja Schulze gesagt, denn heute wurde ein Zwischenbericht herausgegeben, nämlich der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die Expertinnen und Experten da sollen ein Endlager für den deutschen Atommüll finden. Seit Jahren ein Riesenstreitthema. Und da haben sie heute eine Karte von Deutschland vorgestellt und die zeigt, fast 54% des Bundesgebietes wären streng wissenschaftlich betrachtet als Endlager geeignet. Die Bundesumweltministerin hat aber ihre Rechnung von wegen nur Wissenschaft und keine Politik nicht mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gemacht. Der ist heute direkt politisch geworden und hat durchblicken lassen, nee, in Bayern, da gibt's kein Endlager. Diese Diskussion beschäftigt uns gleich im Podcast. Außerdem geht es um Ampeln. Ne? Die mögen Politikerinnen ja so gerne, vielleicht weil die so einfach zu verstehen sind. Weil wir alle schon als Kinder eingebläut bekommen haben, wie so eine Ampel funktioniert. Ne? Hier wisst ihr noch diese Verkehrserziehungssongs früher?
Oh. Die Farben Rot und Grün sind auf unserer Ampel zu sehen.
Okay. Das ist einfach zu hart, sorry dafür. Wir sprechen über Ampeln, weil gerade über Corona-Ampeln diskutiert wird. Die sollen es einfacher machen, wenn in Landkreisen die Corona-Zahlen steigen. Das und mehr im Update-Podcast heute mit Paulus Müller. Hi.
Deutschlandfunk Nova.
Das Zeug ist nun mal da und es muss irgendwo hin. Problem nur, es will keiner haben. Deutschlandfunk Nova hier, das Update am Montagabend. Atommüll ist gefährlich und das sogar noch für Hunderte oder Tausende Jahre. Also muss ein Endlager für den deutschen Atommüll her. Heute hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE einen Zwischenbericht herausgegeben. Und siehe da, der Ort, der ganz lange im Gespräch war und sehr umstritten war, der Salzstock Gorleben, ist gestrichen. Stattdessen kommen jetzt 90 Teilgebiete, vor allen Dingen in Nord-, Süd- und Ostdeutschland, in Frage. Das Bundesland Bayern hat da ziemlich schnell drauf reagiert und war nicht sehr amused. Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Was hat denn genau Ministerpräsident Söder kritisiert?
Naja, Markus Söder hat das eigentlich, Paulus, viel raffinierter noch gemacht. Denn er drückt das so aus, wir machen ja hier keine Totalblockade. Das hat er heute Mittag wörtlich bei der Pressekonferenz in München gesagt. Und wir wollen das Ganze auch konstruktiv begleiten, Kunstpause, aber natürlich auch kritisch. Und dann kommt's, dann holt Markus Söder eigentlich zum Schlag aus und sagt,
für uns bleiben auch nach dem heutigen Tag eine Menge an Fragen und eine große Portion Skepsis. Rund 8 Millionen Bayern wären von der jetzigen Karte betroffen. Wenn man breit angelegt diskutieren will, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt.
Ja, und da argumentiert Markus Söder, auch der Freistaat, auch seinen Koalitionspartner, die Freien Wähler, Gorleben sei doch für wahnsinnig hohe Steuergelder schon über Jahrzehnte erkundet worden. Sollte das denn jetzt heißen, dass man das Geld einfach in den Sand gesetzt hätte, wenn man jetzt quasi wieder bei Null anfängt? Das Paradoxe daran ist, dass auch Bayern, also alle Bundesländer, vor 3 Jahren im Bundestag bzw. Bundesrat diesem sogenannten Standortauswahlgesetz zugestimmt habe.
Söders Statement widerspricht ja dem, du hast es gesagt, was eigentlich beschlossen ist. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
Naja, von allen Seiten natürlich scharf. An erster Stelle hat sich schon vor Tagen, schon letzte Woche, der Bundesparteichef der Grünen geäußert, Robert Habeck, in Verbund auch mit vielen anderen führenden Grünen, für die natürlich die Atompolitik ein Herzensthema ist. Denn das war einer der Gründe, wenn nicht der maßgebliche Grund, warum die Grünen 1980 gegründet wurden. Und da hat Robert Habeck scharf zurückgeschossen, heute Morgen noch einmal bei den Kollegen im ZDF-Morgenmagazin, gegen Markus Söder.
Bayern hat heute quasi die nächste Stufe gezündet oder in diesem Fall die CSU-Landesregierung und so geht es nicht, wenn noch nicht mal Ministerpräsidenten diesen Prozess verteidigen und ihre Umweltminister diesen Prozess verteidigen. Wie will man das dann von Landräten, von Bürgermeisterinnen und so weiter erwarten?
So, Bayern argumentiert auf der anderen Seite, naja, wir haben hier an der Grenze zu Tschechien, da entsteht ein neues Atomkraftwerk, das unsere Nachbarn bauen. Außerdem haben wir hier ja viele Zwischenlager, also wir sind sozusagen schon gestraft genug. Das beeindruckt aber natürlich trotzdem die anderen Ministerpräsidenten in Deutschland nicht. Auch Stefan Weil, der Regierungschef in Niedersachsen, der ist ziemlich sauer und hat heute gleich gesagt, es gibt in diesem Auswahlverfahren keine Extrawürste für niemanden.
Jahrzehntelang ging es ja um ein mögliches Endlager in Gorleben. Da gab es heftigste Proteste, immer wieder. Wie hat Niedersachsen auf diesen Zwischenbericht reagiert?
Der SPD-Umweltminister aus Niedersachsen, Olaf Lies, der hat heute Vormittag sich sehr allwissend gegeben, so nach dem Motto, ach, überrascht mich jetzt überhaupt nicht, für uns war doch eh klar, dass Gorleben gar nicht mehr in Frage kommt. Ich glaube, ganz so leicht kann man es sich nicht machen. Die Überraschung ist das eine, die vermeintliche Überraschung. Die Erleichterung, gerade auch im Wendland vor Ort, jetzt rund um Gorleben, die ist natürlich die andere große Reaktion, die jetzt heute in Niedersachsen vorherrscht. Man darf einfach nie vergessen, über die letzten Jahrzehnte zurückgerechnet, dass dieser Ort, dieser Name Gorleben einfach Symbol ist für die ganze Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland. Stefan Weil, der Ministerpräsident, hat hinzugefügt, natürlich ist Niedersachsen jetzt nicht ganz aus dem Rennen, aber natürlich ist dann auch klar, wenn Gorleben jetzt raus ist, dann können sich die Niedersachsen eigentlich nicht vorstellen, dass man ihnen jetzt irgendwo anders einen Standort vorlegt. Also das wird ein ganz, ganz schwieriger Prozess werden.
Kann denn am Ende irgendjemand gezwungen werden dazu, bei euch kommt es jetzt hin, das Endlager?
Nein, gezwungen werden wäre, glaube ich, in diesem Zusammenhang der falsche Begriff. Am Ende wird das Parlament entscheiden. Nur der Weg dorthin, der ist im Moment fast noch wichtiger und spannender erst einmal als das Ziel. Und da sagt zum Beispiel Jochen Stey von der Bürgerinitiative Ausgestrahlt.
Es fehlt an Transparenz. Die geologischen Grundlagendaten, nach denen die BGE entscheidet, sind in relevantem Anteil nicht öffentlich einsehbar. So kann kein Vertrauen entstehen.
Ja, und das darf man durchaus als Warnung verstehen, wenn Teile der Bürgerinitiativen das Gefühl haben, dass sie nicht ausreichend beteiligt werden oder dass es doch politische Vorentscheidungen gibt.
Rund 54% der Fläche Deutschlands wären theoretisch geeignet für ein Endlager. Das hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung heute in einem Zwischenbericht herausgegeben. Reaktion auf dieses Ergebnis hatte Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Corona-Fallzahlen steigen. Bei uns, sagt RKI-Chef Lothar Wieler, sei alles noch unter Kontrolle. Aber in einigen europäischen Ländern steigen die Fallzahlen exponentiell. Und das soll bitte bei uns nicht passieren. Deswegen gibt es morgen eine Videokonferenz. Da treffen sich Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder, um Konzepte zu besprechen, wie wir coronamäßig einigermaßen durch Herbst und Winter kommen. Eine Idee, die morgen Thema sein wird, die jetzt schon im Vorfeld diskutiert wird, die sogenannte Corona-Ampel. Ob diese Idee sinnvoll ist und welche verschiedenen Formen dieser Ampel es geben könnte, besprechen wir jetzt mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, Bayerns Ministerpräsident Söder hat heute eine bundesweite Corona-Ampel vorgeschlagen. NRW-Ministerpräsident Laschet hat vor ein paar Tagen auch schon davon gesprochen. In Berlin gibt es sie schon und unsere Nachbarn in Österreich arbeiten auch schon mit einer Corona-Ampel. Auch wenn eine Ampel eigentlich immer gleich ist, ne? Grün, Gelb, Rot, in Sachen Corona gibt es dann doch Unterschiede bei den Ampeln. Ne?
Ja, aber Paulus, es wäre ja ein Wunder, wenn der bayerische Ministerpräsident nicht doch in irgendeiner Form immer wieder der Erste sein will, der das proklamiert. Du hast es ja in deiner Antwort eigentlich schon wunderbar gesagt. Es gibt schon mehrere Modelle. Es gibt wirklich komplizierte Modelle, die mehrere Faktoren aufgreifen. Und er hat es sich relativ einfach gemacht. Er hat da zwei Größenordnungen, 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Da soll es dann auf Gelb springen und ab 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner auf Rot. Und bei jeder Stufe soll dann quasi mehr an Einschränkungen passieren. Aber das sind die anderen Modelle, die du genannt hast, schon ungleich differenzierter. Ich kann jetzt mal explizit von Berlin berichten. Da geht es natürlich auch um die Infektionszahlen, da geht es auch um den Reproduktionswert und natürlich um die Auslastung der Intensivbetten. All das will man genau beachten und dann gibt es hier quasi so ein Dreier-Ampelsystem und erst wenn alle wirklich auf Orange oder Rot springen, kommt es hier zu verschärften Handlungen. Aber die Frage ist natürlich, können sich die Ministerpräsidenten morgen tatsächlich da auf eine relativ einheitliche Linie verständigen und das Tohuwabohu scheint ja schon wieder groß genug zu sein.
Und hat ja in den letzten Wochen auch nicht immer geklappt, diese einheitliche Linie in Sachen Corona-Maßnahmen. Aber nochmal zur Ampel. Volker, was würde sich denn ändern, wenn dann so eine Ampel auf Rot springt zum Beispiel oder auf Gelb? Welche Konsequenzen soll das dann haben?
Naja, das entscheidende Merkmal wäre, dass es allgemein nachvollziehbare Kriterien gäbe, wann es so irgendwo zu Einschränkungen kommt. Wir hatten ja beispielsweise in der vergangenen Woche die Situation in München, wo es dann auch eine Maskenpflicht in bestimmten Teilen der Innenstadt gab. All das wäre dann an so eine Ampel möglicherweise gekoppelt. Also spätestens, wenn sie auf Rot springen würde, so Markus Söder, müsste man dann auch auf öffentlichen Plätzen eine Maske tragen. Und das müsste dann im Einzelnen auch definiert werden. Aber es soll ja darum gehen, dass man eine regionale nachvollziehbare Ampel beispielsweise hätte, damit die Menschen wissen, wo sie sich bewegen, mit was sie dann dort jeweils konfrontiert sind. Denn eins ist auch klar, es soll ja nach Möglichkeit nicht mehr zu bundesweiten Einschränkungen kommen, sondern immer nur da, wo es diese regionalen Hotspots tatsächlich gibt. Da will man dann quasi die Handbremse anziehen oder mal scharf auf die Bremse treten, damit die Bürger da stärker Abstand halten und es eben zu keinen weiteren Infektionsketten kommt. Und darum geht es bei den ganzen Versuchen eben, das regional zu begrenzen und nicht wieder einen bundesweiten Lockdown herbeizuführen.
Immer wieder sagen ja Expertinnen und Experten, es ist wichtig, dass die Maßnahmen und auch sowas wie Maßnahmen verkündet werden, einheitlich sind und nachvollziehbar. Das wäre mit so einer Ampel vielleicht gegeben. Aber du hast es angesprochen, es gibt verschiedene Modelle, wie so eine Ampel gestaltet werden könnte. Auch mal die Intensivbetten sind da in Diskussionen, die man mit einbeziehen kann. Nicht nur die Fallzahlen. Welches Modell kommt denn da am besten weg bei den Leuten, die sich auskennen?
Naja, die plädieren im Prinzip schon dafür, dass man tatsächlich mehrere Parameter in Betracht zieht. Eben auch gerade die Frage der Intensivbetten, wenn man das lokal betrachtet. Wie sehen da die Kapazitäten aus? Kommt es zu einem speziellen Andrang oder sind noch viele Betten frei? Und die andere wichtige Wert ist tatsächlich dieser Reproduktionswert. Also wer steckt wie viele Menschen an und schnellt das in die Höhe, wie das jetzt beispielsweise in Berlin in einigen Bezirken der Fall war, oder verhält sich das noch einigermaßen im Rahmen? Und dann natürlich die Infektionszahlen insgesamt. Also ich glaube im Moment, das Berliner Modell beispielsweise gilt da noch als relativ gut, wobei es einen Nachteil hat, die Reproduktionszahl insgesamt bzw. die Ansteckungswerte insgesamt werden auf die ganze Stadt bezogen, weil man sich hier beispielsweise nicht traut, jetzt einen Lockdown für Neukölln oder beispielsweise auch in Mitte, wo hier unser Hauptstadtbüro ist, schärfer zu ziehen, weil hier in diesen beiden Bezirken die Infektionsraten beispielsweise gerade sehr hoch sind.
Nur haben wir schon gesagt, Söder und auch Laschet sind mal wieder ein bisschen vorgeprescht. Haben sich die anderen Ministerpräsidentinnen oder Präsidenten oder vielleicht sogar die Kanzlerin irgendwie geäußert zu diesen Ampelplänen?
Naja, von der Kanzlerin ist heute zumindest überliefert, dass sie will, dass es ganz klar zu eng abgestimmten regionalen Beschneidungen kommt, damit es eben keine weiteren Ausbreitungen mehr gibt. Sie hat heute davon gesprochen, dass sie die Angst hat, dass tatsächlich das Ganze wieder exponentiell geschehen könnte. Also wie in Frankreich in den letzten Wochen und Monaten, wenn nichts passiert. Und Angela Merkel drängt darauf, dass man tatsächlich eine einheitliche Linie findet, dass dann regional die Ketten möglichst schnell unterbrochen werden, weil auch die Gesundheitsämter, und das Beispiel haben wir jetzt auch wieder hier in Berlin-Mitte, die Gesundheitsämter kommen bei einer schnelleren Entwicklung einfach nicht hinterher und können die Menschen, die betroffen sind oder möglicherweise infiziert wurden, gar nicht schnell genug informieren und in Quarantäne schicken. Und darin besteht natürlich eine Gefahr am Ende auch, dass sich das Virus schneller ausbreitet, als wir es alle im Moment sehen möchten.
Morgen treffen sich Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder in einer Videokonferenz, um Konzepte für Herbst und Winter zu besprechen, was Corona angeht. Eine Ampel wird dabei eine Rolle spielen, was die kann und was sie vielleicht nicht kann, hat uns Volker Fintermer erklärt. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da muss ja irgendwie die Verzweiflung groß sein, ne? Was das Brexit-Abkommen und die Verhandlungen darüber angeht in Brüssel. Der EU-Handelspolitiker Bernd Lange, der muss schon auf Schlager aus den 70ern zurückgreifen, um das zu erklären.
Wie Katja Epstein ja singt, Wunder gibt es immer wieder. Wer weiß, was passiert. Vielleicht wird Boris Johnson sich ja drehen.
Ja, aber dann müsste er sich ziemlich weit drehen, vielleicht 180 Grad oder so, wenn es noch ein neues Brexit-Abkommen geben soll. Ob Johnson das macht oder nicht, wird aber möglicherweise diese Woche klar sein. Denn Vertreter von EU und Großbritannien sitzen seit heute wieder zusammen. Raphael Krämer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion ist jetzt mir zugeschaltet. Es geht so langsam Richtung Finale, Raphael, ne?
Ja, und so richtig viel Zeit bleibt wirklich nicht mehr, denn die Verhandler geben sich noch bis Ende nächsten Monats. Dann müsste wohl ein Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien stehen. Denn EU-Parlament und die einzelnen Staaten und eventuell auch die Parlamente dort, die brauchen ja noch ein bisschen Zeit, um so einen möglichen Handelsvertrag auch zu bestätigen, wenn er ab nächstem Jahr denn gelten soll.
Nun ist das gerade Verhandlungsrunde Nummer 9. In Runde 1 bis 8 ist eigentlich kaum was passiert, nichts bei rumgekommen. Könnte das nochmal anders werden?
Ja, zumindest ist aus der britischen Regierungszentrale als letztes gestreut worden in Medien, dass EU und Großbritannien angeblich Fortschritte machen und ein Abkommen möglicherweise in Reichweite ist. Allerdings nehmen das viele Experten dem britischen Premierminister Boris Johnson nicht so wirklich ab. Sie erwarten eher, dass er nichts machen wird, was Großbritannien in irgendeiner Weise langfristig an EU-Regeln binden könnte. Aber genau das verlangt die EU weiterhin, falls Großbritannien weiter mitmachen will auf ihrem Markt, dass sich Großbritannien auch in Zukunft zum Beispiel an Umwelt- und Sozialstandards hält und nicht in Zukunft im EU-Handel halt andere ausstechen kann, zum Beispiel durch Dumpinglöhne und null Umweltschutz und solche Sachen. Viele sagen, dass Johnson tatsächlich gar kein Abkommen will, sondern eher am Ende doch noch auf einen No-Deal-Brexit zusteuert, dass es also kein Handelsabkommen gibt, wenn Ende des Jahres die Brexit-Übergangszeit ausläuft. Also die gilt ja im Moment, das ist die Zeit, in der sich durch das erste Brexit-Abkommen kaum etwas geändert hat, also praktisch es sich anfühlt in Großbritannien, als hätte es gar keinen EU-Austritt gegeben.
Wo wir schon beim nächsten Stichwort wären, was Kritiker als Signal für einen harten Cut zwischen EU und Großbritannien sehen, nämlich das Binnenmarktgesetz von Premier Johnson.
Ja, auch das war heute wieder auf der Tagesordnung. Es soll noch vom britischen Unterhaus beschlossen werden, die nächste Hürde nehmen. Es kommt dann allerdings noch ins Oberhaus in Großbritannien, wo es wahrscheinlich noch Kritik an dem Gesetz gibt. Also das Ganze wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Wie auch immer ist dieses Gesetz aber ein kräftiger Tritt vors Schienenbein der EU durch Großbritannien. Denn darin wird festgelegt, dass sich Großbritannien im Zweifel nicht an Regeln aus dem Brexit-Abkommen halten wird. Es geht da ja um Regeln, die Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Da haben Vertreter der britischen Regierung schon offen zugegeben, dass dieses Abkommen internationales Recht bricht. Nur trotz dieser Aussage, wir halten uns nicht an die Regeln, möchte die britische Regierung mit der EU wieder über neue Regeln sprechen. Und die EU-Kommission hatte Großbritannien auch bis heute noch eine Frist gesetzt, sich von dieser Politik zu verabschieden. Nur die ist verstrichen, ohne dass sich was verändert hat.
Normalerweise braucht man ja so ein gewisses Vertrauen bei solchen Verhandlungen. Da kann man sich nicht so richtig vorstellen, dass das dann da ist, ne?
Ja, also im schlechtesten Fall könnte das Handelsabkommen auch an diesem Binnenmarktgesetz scheitern tatsächlich. Es sorgt aber in jedem Fall nicht für mehr Vertrauen, das ist schon mal klar. Vor allem, dass Johnson die Forderungen der EU eher mit weichen politischen Zusagen erfüllen will, anstatt mit strengen Verpflichtungen. Das sagt zumindest der EU-Abgeordnete Marcus Ferber so.
Boris Johnson hätte gerne eine politische Lösung, nämlich Gespräche mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mit der Ratspräsidentin Angela Merkel und nicht mit dem Verhandlungsführer Michel Barnier.
Ja, und die EU-Verhandler und auch die Regierung machen da auch sowas bis jetzt nicht mit. Also es muss weiter auf die harten Regeln gehen, weil mit Vertrauen sieht es, wie das Binnenmarktgesetz im Moment wohl zeigt, ja eher schlecht aus.
Die EU und Großbritannien versuchen es weiterhin, sich auf ein Handelsabkommen zu einigen. Es ist aber nicht so einfach und vielleicht braucht es dann tatsächlich ein Wunder. Raphael Krämer war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Prozentzeichen CX großes Z E Ausrufezeichen DP06. Das ist ein sicheres Passwort. Deutschlandfunk Nova läuft da in eurem digitalen Abspielgerät. Ich glaube, wir wissen das mittlerweile alle. Ne? Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Buchstaben mischen für sichere Passwörter. Aber wer kann sich so einen Kram merken? Deswegen ist 1, 2, 3, 4, 5 immer noch ein sehr beliebtes Passwort. Aber selbst wenn wir ein sicheres Passwort haben, das allein reicht natürlich nicht, um uns vor Kriminalität im Netz zu schützen. Das zeigt das sogenannte Digitalbarometer 2020. Das hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, heute vorgestellt. Das zeigt nämlich, jeder Vierte in Deutschland ist schon mal Opfer von Kriminalität im Internet geworden. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat sich das Ganze für uns angeschaut und hat dann wahrscheinlich direkt die Passwörter total sicher gemacht und so?
Nee, also die meisten sind eigentlich schon ganz gut meiner Passwörter. Also sowas wie 1, 2, 3, 4, 5 oder Q-Werts, das war jetzt noch nie mein Favorit.
Mich hat die Zahl überrascht, Johannes. Jeder Vierte ist schon mal Opfer von Kriminalität im Netz. Um welche Straftaten geht's denn da?
Also laut der repräsentativen Umfrage des BSI sind das ganz verschiedene Straftaten. Platz 1 mit ziemlich großem Abstand ist Betrug beim Online-Shopping. Da geht es zum Beispiel darum, dass du was bei einem Online-Shop bestellst, dann aber nichts geliefert bekommst, weil sich dann später rausstellt, dieser Shop ist ein Fake. Der ist nur da, um dein Geld abzuzocken. Davon waren 44% der Befragten schon mal betroffen, also knapp die Hälfte, finde ich auch relativ viel. Mhm. Am zweithäufigsten waren Fremdzugriffe auf einen Online-Account. Account, also dass jemand Fremdes unerlaubterweise zum Beispiel dein Facebook oder Instagram oder Mail-Konto hackt oder darauf zugreift. Und auf Platz 3 kommt das Thema Phishing, also das Ausspionieren sensibler Daten, wenn dann zum Beispiel jemand versucht, an deine Konto- oder an deine Kreditkartendaten zu kommen.
Welche Folgen hat das denn dann für die Betroffenen? Da geht es ja wahrscheinlich auch eben um Geld, was man verlieren kann im Zweifel.
Ja, tatsächlich haben die meisten der Betroffenen gesagt, ich hatte einen Schaden dadurch, eben weil ich zum Beispiel bei einem gefakten Online-Shop bestellt habe. Die höchste Schadenssumme waren 50.000 Euro, die da jemand online verloren hat. Das ist aber schon extrem wert. Meist sind die Schadenssummen viel niedriger, meist unter 100 Euro. Aber es ist natürlich auch ärgerlich, wenn du dann nur 50 oder 60 Euro verlierst, weil du auf Betrügereien fällst.
Ja, und es ist auch einfach kein schönes Gefühl, betrogen zu werden. Jetzt könnte man aber denken, hey, wir reden so oft über sichere Passwörter. Es steht doch überall irgendwie. Müssten wir doch alle mal mitgekriegt haben, dass man nicht auf jeden Link in der Mail klickt. Aber es sind nicht alle so vorsichtig, wie sie sein sollten, offenbar, ne?
Nee, auf keinen Fall. Das zeigt dieses Digitalbarometer auch ganz gut. Gab nämlich auch einige Fragen zu Sicherheitsmaßnahmen, die wir auf unserem Rechner oder Smartphone anwenden oder eben auch nicht anwenden. So ein paar Sachen machen schon viele, zum Beispiel sichere Passwörter, Antivirensoftware, aktuelle Firewall. Ne? Oft ist sowas ja auch bei den Betriebssystemen schon integriert. Aber wenn man dann mal fragt, ändert ihr auch regelmäßig eure Passwörter, dann sagen die meisten, nö. Mache ich nicht. Ähnlich sieht es beim Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung aus. Das ist ja zum Beispiel so eine Kombination aus Passwort plus einem Code, der dir per SMS auf dein Handy geschickt wird. Dauert ein bisschen länger, aber ist sicherer. Auch das nutzen die meisten nicht. Und was die meisten laut der Umfrage auch nicht machen, ist, sie haben keine automatischen Updates eingestellt für Apps und Programme. Gerhard Schabhüser, der Vizepräsident des BSI, der sagt dazu:
Das ist aus meiner Sicht wichtiger als alle anderen Maßnahmen, die wir gerade beschrieben haben, und ist mit 25% viel zu dünn ausgeprägt.
Das ist deshalb so wichtig, weil diese Aktualisierungen bestimmte Sicherheitslücken in den Apps ja immer schließen. Ist auch nicht schwer, das einzustellen. Kann man überall nachlesen, wie das dann zum Beispiel bei Android oder iOS funktioniert.
Ja, und dann geht es vor allen Dingen automatisch, ohne dass ich weiter was machen muss. Was kann man denn sonst noch so tun?
Aus unseren Fehlern lernen zum Beispiel. Dazu gibt es auch eine ganz interessante Zahl bei der Frage, nämlich: Kennen Sie die aktuellen Sicherheitsempfehlungen zum Schutz von Kriminalität im Internet? Da sagen bei denjenigen, die schon einmal Opfer geworden sind, etwas mehr als die Hälfte, ja, habe ich schon mal gesehen. Aber bei denen, die sogar schon mehrfach Opfer geworden sind, da sagen weniger Leute, ja, habe ich schon mal gesehen. Also die sind offenbar unwissender, obwohl sie schon mehrfach Opfer geworden sind. Und das hat auch Gerhard Schabhüser überrascht.
Da habe ich noch keine Erklärung für, warum das so ist. Ich würde ja eigentlich sagen, einmal wird man immer Opfer, das zweite Mal muss das nicht unbedingt sein. Und dann muss man sich eigentlich schlau machen.
Aber das passiert eben nicht immer. Und was sich aus Sicht des BSI und der Polizei auch noch ändern sollte, ist das Anzeigeverhalten. Im Moment stellen nämlich nur 35% der Betroffenen dann auch eine Anzeige, wenn sie Opfer von Kriminalität im Netz geworden sind. Da dürfte noch ein bisschen Luft nach oben sein.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt über das sogenannte Digitalbarometer, heute vorgestellt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und auf deren Seite, da findet ihr auch noch Tipps, wie ihr eure Sicherheit verbessern könnt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt hier eine Kollegin bei Deutschlandfunk Nova. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber die hat eine Tasse. Und diese Tasse ist ihre Tasse. Und wenn du die mal nimmst, aus Versehen, das ist gar nicht gut. Das kann richtig Ärger geben. Jetzt kommt's. Es ist eine erste FC Nürnberg-Tasse. Na gut. Bayerns Ministerpräsident Söder, der ist am Wochenende auch aufgefallen mit einer Tasse. Und zwar mit einer Game of Thrones-Tasse, auf der stand Winter is coming. Und dann hat er sich Tee eingeschüttet und dann stand da drauf Winter is here. Warum kann so eine Tasse bei der Arbeit uns so wichtig sein? Und was sagt das über uns aus, dass wir eine Lieblingstasse bei der Arbeit haben? Klären wir jetzt mit Arbeitspsychologin Professor Anna Steidle von der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Hallo.
Hallo Herr Müller, grüße Sie.
So ein Büroküchenschrank ist ja meistens voll von mehr oder weniger lustigen und mehr oder weniger geschmackvollen Tassen mit irgendwelchen Aufdrucken. Warum ist manchen Menschen so eine Tasse, so eine eigene im Büro so wichtig?
Ja, im Büro haben wir nicht so viele Möglichkeiten, unsere Persönlichkeit auszuleben. Manche hängen sich eben Fotos von ihren Lieben oder ihren Haustieren ins Büro und andere haben eben Tassen, mit denen sie etwas in Verbindung bringen. Oft werden die einem ja auch geschenkt und dann hat man noch eine persönliche Beziehung zu den Schenkenden. Das heißt, so eine Tasse kann uns ein Stück Gefühl von Identität oder von Statement geben in einer Welt, wo wir eigentlich eher konform sein müssen in der Arbeitswelt.
Das heißt, wir können auch so ein Stück zu Hause mit auf die Arbeit nehmen. Es gibt ja so ganz verschiedene Tassen. Also zum Beispiel sieht man häufiger mal das Foto vom Kind. Da finde ich klar, eben da geht es um das Zuhause. Dann aber diese witzigen Sprüche, dann, weiß ich nicht, Teddybären und. Gibt es da sowas wie eine Charakterisierung der Tassen?
Nee, ich glaube es nicht. Das ist auch totaler Zufall. Ich glaube auch nicht, dass sich jemand schon mal wissenschaftlich damit beschäftigt hat. Es ist einfach so, im Prinzip kann alles auf der Welt und alles, was wir ins Büro mitnehmen, für uns eine Ressource darstellen. Also so wie für kleine Kinder ihr Kuscheltier und ihr Schnuller ein Ort ist, wo sie sich dann wohlfühlen, so ist es halt dann für die großen Kinder im Büro was anderes, was sie halt mitnehmen, was ihnen gehört, was eine Gewohnheit ist, die dann auch noch mit was Positivem verbunden ist, eben vielleicht mit den Kollegen oder vielleicht mit der Pause, die man da öfter mit den Kollegen gemeinsam hat. Und ja, je nachdem, welche Assoziation man mit der Tasse hat, und das ist sehr, sehr individuell, kann sie eben die eine oder die andere Tasse einem mehr bedeuten.
Das heißt, die Frau auf dem Amt, wo ich letztens war, um einen Ausweis zu verlängern, die eine Dittelmaustasse hatte, ist dann wahrscheinlich irgendwie verspielt und möchte sowas wie ein Kuscheltier dabei haben?
Ja, vielleicht hat die da ihre verspielte Seite ausgelebt. Auf dem Amt gibt es ja sonst eher ja, Aktenvermerke und Taste.
Nicht so viele Kuscheltiere. Es gibt ja auch Leute, die es gerne, und das gehöre ich auf jeden Fall zu, haben, wenn eine Tasse schlicht ist, einfach weiß und nicht irgendein Firlefanz drauf gedruckt haben. Was sagt das dann über mich und über die Leute, denen es ähnlich geht, aus?
Das sagt entweder über sie aus, dass sie über ihre Tasse sich selbst nicht ausdrücken wollen oder dass sie ausdrücken möchten, dass sie einfach ein ganz schlichter und eleganter Typ sind. Also, dass sie sich eben im Kontrast sehen, vielleicht zur Diddlemaus oder im ersten FC Nürnberg-Fan.
Ja, dass ich vielleicht so Abstand nehmen will von den Aussagen, die auf solchen Tasten drauf sind. Ich weiß, dass Psychologinnen und Psychologen nicht gerne aus der Ferne psychologisieren. Aber ich würde gerne nochmal mit Ihnen, Frau Steitle, über Herrn Söder sprechen. Der ist ja jetzt am Wochenende durch diese Game of Thrones-Tasse aufgefallen. Star Trek hatte aber auch schon Superheldentassen. Was sagt das über ihn aus?
Ja, das muss er Ihnen wirklich selber beantworten. Entweder ist er ironisch oder ist Fan davon oder seine Frau hat sie ihm geschenkt. Das lässt sich so einfach nicht sagen.
Aber also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass da ein Politiker oder eine Politikerin auch ein Statement setzen will und, weiß ich nicht, der jüngeren Zielgruppe irgendwie klar machen will, hey, ich bin cool oder sowas.
Das könnten Sie natürlich auch hineininterpretieren. Vielleicht würde er es selber einfach als Ausdruck von seiner Stimmung in dieser Minute sehen oder er hat gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, das ist gefährlich, wenn man in den Tassenschrank im Büro greift und etwas rausholt und dann kommen Radiomoderatoren und wollen da irgendwas draus machen. Ja. Frau Steitle, genau. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen, tschüss.
Deutschlandfunk Nova Update.
Topfit, auch wenn er müde ist. Das jedenfalls behauptet Bayern-Trainer Hansi Flick von sich selbst. Und genau das hat er auch von seinen Spielern verlangt. Die haben ja in der letzten Zeit ganz schön viel erreicht und dafür hart geackert. Sie hatten wenig Pausen zwischen den Spielen. Vor dem gestrigen Spiel gegen die TSG Hoffenheim sollte die Mannschaft ihre eigene Müdigkeit bitte ignorieren, so hat das Flick gesagt. Geklappt hat's nicht. Sie haben eine ganz schöne Klatsche kassiert. 1:4 haben die Bayern verloren. War das vielleicht dann doch ein bisschen viel in der letzten Zeit? Und wie würde es uns gehen? Ich meine, wir alle kennen das doch, ne? Wenn du dich morgens so aus dem Bett pellst und fühlst dich verdötscht wie sonst nach was und denkst, wie überstehe ich diesen Tag? Können wir gegen Müdigkeit ankämpfen? Reporter Martin Krimmer hat sich heute mal mit einer Schlafforscherin und mit einem Hirnforscher darüber unterhalten.
Dein Kopf wird schwer, die Konzentration verflüchtigt sich, vielleicht fangen deine Augenlider schon an zu flattern. Wenn sich in so einer Situation jemand vor dich hinstellt und dir sagt, du sollst jetzt bitte mal deine Müdigkeit ignorieren, na, dann können wir eines schon mal ganz klar festhalten.
Nee, also so einfach auf Kommando Müdigkeit ignorieren ist, glaube ich, total schwer. Also das, glaube ich, ist kaum möglich.
Sagt Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel. Und der Hirnforscher Henning Beck ist da genau der gleichen Meinung.
Ja, also eine körperliche Müdigkeit kannst du dir nicht ausreden. Ja? Wenn du müde bist, bist du müde. Da kannst du dir noch so toll vorstellen, dass du stark wärst.
Denn der Mensch braucht seinen Schlaf. Punkt. So ein bisschen Spielraum ist dann allerdings doch da, meinen die beiden. Vor allem dann, wenn der Körper noch nicht ganz am Limit ist und wir unseren Geist wachhalten wollen.
Natürlich brauchen wir auch da Pausen und Regenerationsphasen, wo wir dann die Müdigkeit überwinden. Die sind aber kürzer als jetzt beim Körperlichen durchaus. Und wenn man die richtig setzt, kann man auch noch in so einem halbwegs müden Zustand noch halbwegs gute Leistung bringen. Dann ist man zwar nicht top, aber ja halt weniger schlecht. Ja. Und das kannst du schon mit dem einen oder anderen mentalen Trick machen.
Okay, das ist ja schon mal was. Und als ersten Trick empfiehlt mir Henning Beck, ich sollte meine Aufgabe in kleinere Stücke zerteilen. Denn was mir oft den Antrieb verdirbt, ist die Aussicht, dass ich noch wahnsinnig lange beschäftigt bin, bis meine Aufgabe endlich erfüllt ist.
Also wenn ich jetzt vor einer Prüfung oder was weiß ich, vor irgendeiner Aufgabe oder einem Fußballspiel stehe oder die Meisterschaft hat jetzt gerade erst begonnen und ich sehe diesen riesen Brocken, der da vor mir steht, dann wird diese Müdigkeit noch als deutlich intensiver wahrgenommen, weil ich eben noch sehe, wo ich überall noch wach sein muss. Das heißt, man könnte es in Portionen unterteilen. Ich nehme mir jetzt nicht eine Woche vor, sondern beispielsweise nur einen Tag, das nächste Spiel, die nächste Aufgabe. Und je kleiner ich das mache, desto weniger deprimierend ist dann die Aussicht auf die Arbeit, die noch ansteht.
Zweiter Trick, ich darf mir meine eigene Müdigkeit nicht größer reden, als sie tatsächlich ist, denn?
Man schießt sich eigentlich immer selber ins Knie, man ist sich eigentlich immer selber der ärgste Feind, weil man sagt, oh, ich bin müde, es kann nicht funktionieren, ah, ich habe schlecht geschlafen, es läuft nicht, ah, die letzten Tage waren so schwer. Man findet immer irgendeinen Grund, warum es einem nicht gut geht.
Und sowas kann ich jetzt überwinden, indem ich mir sage, okay, ich bin zwar müde, aber ich tue jetzt trotzdem alles, was ich kann. Henning Beck spricht da von einem Reframing, mit dem ich dafür sorge, dass keine selbsterfüllende Prophezeiung entsteht, in der ich dann möglicherweise untergehe. Und die dritte wichtige Sache, die kennt Christine Blume. Und die ist jetzt etwas überraschend, weil es ja eigentlich logisch ist, dass sich ein müder Mensch nicht überfordern sollte. Es gilt aber auch das genaue Gegenteil. Die Aufgabe darf auf keinen Fall zu leicht sein.
Ja, also aus der Forschung wissen wir, dass so das kurzzeitige Pushen der Leistungsfähigkeit leichter fällt, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns anstrengen. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Probanden bei uns im Labor, die lange wach sind und die man dann mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert. Die bringen eine bessere Leistung, als wenn man denen irgendwie was ganz Einfaches gibt, wo sie irgendwie schon meistens überhaupt keine Lust drauf haben.
Und dafür hat sie auch ein Beispiel. Manchmal gibt sie ihren Probanden nämlich wirklich miese kleine Gedächtnisaufgaben, in denen sie sich an Dinge erinnern müssen, die ihnen schon vor einiger Zeit gezeigt worden sind.
Das ist sehr anspruchsvoll und das kriegen die meistens ganz gut hin. Aber wenn man denen irgendwie sagt, ja, dieses Kreuz vor dir auf dem Bildschirm, das wird jetzt ab und zu gelb, obwohl es ansonsten weiß ist, und dann sollst du die Taste drücken, dann ist es so ein typisches Beispiel von einer Aufgabe, die die nicht mehr so gut hinkriegen.
Irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo einfach nichts mehr geht. Und bevor es dann tatsächlich gefährlich wird, weil eine Aufgabe mich einfach überfordert, hilft nur noch eines.
Schlafen. Ab ins Bett, genau. Das ist einfach, wir können uns das vorstellen, der Schlaf ist, der lädt einfach einen Akku auf und irgendwann ist der Akku leer und dann müssen wir ihn wieder aufladen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Also, schlafen wir dann mal eine Runde. Schauen wir, dass wir das hinkriegen. Martin Krinner war das über Top-Leistung trotz Müdigkeit im Update-Podcast. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.